Herzlich willkommen zum Expertentalk hier bei Evolution International. Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und weiteren Podcasts und Webinaren finden Sie auf www.evolution-international.com. Dort finden Sie auch unseren Newsletter unter evolution-international.com/newsletter. Mein Name ist Christine Baumann. Ich bin Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin und beschäftige mich in meiner Praxis mit den Themen Frauengesundheit, Magen-Darm-Gesundheit und Stoffwechsel und Immunsystem. Informationen zu mir finden Sie auf www.jump-on.eu. Ich freue mich wahnsinnig, in unserer heutigen Folge von unserem Expertentalk einen meiner beiden wichtigsten Mentoren vorstellen zu dürfen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, ihn interviewen zu dürfen und freue mich riesig, dass er Zeit gefunden hat, hier zu sein. Olaf Rippe ist Heilpraktiker seit vielen Jahren mit viel Praxiserfahrung. Er ist ein Autor von tollen Büchern, ein wunderbarer Lehrer und Dozent, der gemeinsam mit seiner Frau Margret Madajski in vielen wertvollen Seminaren sein Wissen weitergibt. Er hat gemeinsam mit Dr. Max Ammann die Vereinigung Natura Naturans gegründet. Eine Institution, kann man sagen, die sich sehr um den Erhalt und die Weitergabe von altem und traditionellem Wissen bemüht. Und er hat sich sehr, sehr intensiv mit Paracelsus und der traditionellen abendländischen Medizin beschäftigt und auch mit ganz vielen anderen spannenden Themen. Lieber Olaf, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch. Freue mich, dass du hier bist. Und ja, vielleicht magst du einfach zu dir selbst noch ein bisschen was erzählen, was du so tust, was du so machst, was dich so umtreibt.
Danke, Christine, für die Einladung. Es freut
sehr
mich
gerne.
Sehr, dass ich mitwirken darf. Und auch ich bin ein bisschen aufgeregt, dass man dieses hier jetzt so macht. So auch ganz, dass jetzt die Leute zuhören. Und ja, du hast eigentlich schon alles Wesentliche gesagt. Natürlich zu mir, eben vom Beruf Heilpraktiker mit Praxis in der Nähe von München. Und das mache ich jetzt schon, ja, wie lange mache ich es? Ja, fast 40 Jahre. Dauert nicht mehr lang,
Nein,
es ist
ja.
40 Jahre. Und schon, weißt du, für mich ist es so, dass der Heilpraktikerberuf ist ja ein Beruf, denke ich, wo so Meister-Schüler-Beruf. Ich hatte eben das große Glück, ganz früh schon diese Idee zu bekommen, Heilpraktiker zu werden und diese Schulbank zu drücken bei Max Ammann, ja, der einfach so als Alchemist, Chemiker und wirklich auch sehr erfahrener Therapeut hat er mich halt in die Schulung genommen und hat mir vor allem ein Zugang zur Natur gezeigt, den ich so bisher nicht hatte. Für mich war Natur bis dahin schön. Freizeit, Entspannung, Wandern, ja, gute Luft. Aber dass dort die Heilmittel zu Hause sind, dass die besonderen Orte, an denen Heilmittel wachsen, von Bedeutung sind, das hat er mir alles beigebracht. Und diese besondere Sicht auf die Natur. Deswegen ist auch die Heilkräuterkunde für mich nach wie vor die Basis aller Therapien, wenn man so will.
Ja.
Das sollte man einfach sich, glaube ich, als Therapeut, sollte man dort zu Hause sein, außer man ist halt ganz manueller Therapeut. Aber sobald man mit Arzneimitteln zu tun hat, ist die Kräuterheilkunde auf jeden Fall die Mutter aller Therapien.
Ja, das sehe ich auch so.
Genau, und dann habe ich halt das Glück, mit Margret Madajski, meiner Liebsten, nicht nur zusammen zu leben, eine Familie zu haben, sondern eben auch zusammen zu arbeiten. Wir teilen diese Passion miteinander schon seit sehr, sehr vielen Jahren, von Anfang an. Wir sind jetzt auch schon seit 36 Jahren zusammen. Und dieses wunderbare Geschenk, mit meinem Partner zusammen diese Dinge machen zu können, das ist natürlich noch einmal etwas ganz, ganz Besonderes, dass wir das zusammen machen können und nicht ganz alleine. Das ist was ganz Wunderbares. So ist Natura Naturans entstanden. Und ich denke mal, eine Institution, die jetzt 30-jähriges Jubiläum feiert dieses Jahr, auch das ist eine Ansage, finde ich.
Absolut, ja, absolut. Und ich bin schon beim 20-Jährigen dabei gewesen. Ich bin schon sehr lange ein großer Fan und freue mich, Teil davon sein zu dürfen. Ja, das heißt, das erklärt uns eigentlich schon, wie du zu den Heilpflanzen gekommen bist und zur Naturheilkunde. Du bist ja sehr umtriebig auch in der Praxis. Erzähl mal, mit was für Anliegen kommen die Menschen zu dir? Du hast ja ein sehr, sehr breites Spektrum. Was für Menschen sind es, die dich aufsuchen und welchen Anliegen kommen die zu dir?
Ja, genau. Also das entwickelt sich, denke ich mal, auch durch das, womit du dich selber auch beschäftigst. Auch immer wieder auch ein Spiegelbild, was einem selber wesentlich ist. Und es ist schon so, dass die Menschen, die bei mir sind, neben ihren ganz körperlichen Anliegen, klar, die haben auch ihre Schmerzen, die haben ihre Probleme, oft natürlich sehr chronische Fälle, die schon sehr lange versuchen, Probleme zu lösen. Aber ich habe sehr viele Menschen bei mir, die in der Praxis, wo ich mehr oder weniger ein Coach bin, Lebensbegleiter, für die wesentlichen Sinnfragen auch da bin, um einfach sich mal miteinander auszutauschen. Was sind die Hintergründe? Was bewegt mich wirklich? Was ist eigentlich, wo habe ich die Spur verloren in meinem Leben? Und wie kann ich da wieder Anschluss finden? Also diese Sinnfragen sind für mich da, stehen da im Fokus. Das heißt also ganz, weil internistisch können Sie mit allem kommen eigentlich. Das fängt am Fußpilz und hört beim Karzinom auf. Das ist eigentlich nicht das Problem, sondern das Thema ist, dass es Patienten sind, die bereit sind, hinter die Kulissen schauen zu wollen. Mhm. Und dafür benutze ich dann halt auch eben das Horoskop. Bei mir, bei den Patienten ist das eigentlich bei 100% aller Patienten inzwischen der Fall.
Mhm.
So kann ich also eine spirituelle Lebensbegleitung eigentlich auch anbieten. Ja, das ist so das ganz Besondere, denke ich mal. Das vermittle ich dann ja auch in Kursen und auch in den Büchern.
Ja, genau. Ist ja auch Teil eigentlich des großen Paketes traditionelle abendländische Medizin, diese Astro-Schau, das Horoskop zu schauen.
Auf jeden Fall.
Traditionelle abendländische Medizin ist so ein Begriff, den viele, glaube ich, gar nicht so gut kennen. Ich weiß, dass immer jeder die TCM kennt, aber das, was bei uns zu Hause an wertvollen Schätzen schlummert, das übersehen ganz viele. Du hast dich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Ich habe viel in diesem Bereich dazu von dir lernen dürfen. Magst du mal kurz einfach ein bisschen erzählen, um was es da geht bei der traditionellen abendländischen Medizin? Was ist das genau?
Also es ist im Prinzip ist es ein philosophisches Grundkonzept, bevor man therapeutisch tätig wird. Also wenn du chinesische Medizin lernen möchtest, dann wirst du dort auch nicht drum rumkommen, dich zum Beispiel mit der Fünf-Elementen-Lehre auseinanderzusetzen, mit dem Energiephänomen Akupunkturmeridian, wobei die chinesische Medizin doch sehr, sehr pragmatisch ist. Aber es gibt auch den Taoismus zum Beispiel, das philosophische Konzept in der chinesischen Medizin als geistiger Lebensplan, wenn man so möchte, weil Krankheiten eben nicht nur physisch begriffen werden, sondern auch als geistiges Phänomen. Und niemand würde auf die Idee kommen, TCM nur nach Akupunkturpunkten zu lernen. Ja, da kommt ein ganzes Weltbild dazu. Gehst du nach Indien, wirst du dich mit der Vier-Elementen-Lehre beschäftigen, mit den drei Doshas und auch mit der hinduistischen Götterwelt. Das heißt, auch dort wird der Therapeut in einen philosophischen Kontext geschult. Und Krankheit wird dort auch begriffen als eben nicht nur ein physisches Phänomen, sondern auch eben als spirituelles Phänomen. So, und dann kommen wir bei uns ins Abendland. Und wenn wir da hineinschauen, dann hat sich die Medizin aus einer sehr langen Tradition herausentwickelt, die ja weit bis in die Vergangenheit der Kulturen zurückreicht. Das geht bis in die Antike hinein und darüber hinaus ins alte Ägypten. Und dass diese Weltvorstellungen dieser Menschen damals eigentlich auch das tragende Konzept einer Medizin gewesen ist, ist vielen so nicht selbstverständlich. Immer Medizin hat etwas mit Technik zu tun, dass man sagt, ja, wie kriege ich, mit welchen Blutwerten, mit welchen Techniken kann ich an eine Krankheit ran? Sie wird also sehr materialistisch betrachtet. Und die Ursprünge der Medizin sind eben auch bei uns, dass Krankheit etwas sehr Spirituelles darstellt. Und es geht vor allem darum, sich in diesem Kosmos geborgen zu fühlen und dass Krankheit eigentlich immer damit zu tun hat, dass man aus dieser Geborgenheit gefallen ist. Man mehr oder weniger der Therapeut dann auch die Aufgabe hat, fast schon seelsorgerisch eigentlich da den Kontakt auch wieder herzustellen. Das ist also etwas, was abendländische Medizin schon, wenn man es genau mal anschaut, schon ausmacht. Deswegen gehört beispielsweise die Klostermedizin, Hildegard-Medizin zum Beispiel, als ganz, ganz wesentlicher, tragender Punkt mit in diese abendländische Tradition hinein. Und wenn man Hildegard-Medizin anschaut, hat das ganz, ganz viel mit der Art und Weise zu tun, wie ich mich in diesem Leben fühle. Und nicht nur mit meinem Blutdruck, der eigentlich nur ein Ausdruck dessen ist, wie ich mich eben fühle.
Ja.
Gut oder schlecht. Ja? Das ist ganz wesentlich, also um diesen Grundsatz geht. Das ist das philosophische Grundkonzept eigentlich. Und da kann man natürlich, dann gibt es noch komplexere Vorstellungen, die sich dann aus der abendländischen Tradition entwickelt haben, indem man auch eben kosmologische Gesichtspunkte nachforscht, wie sie auf die Natur und auf den Menschen wirken. Und vielleicht ist auch der ganze Kern dahinter auch die Idee, dass Menschsein eben mehr ist, als einfach nur zu existieren. Vielleicht auch Medizin dazu helfen sollte, seine eigentliche wesentliche Aufgabe zu finden, um in diesem Leben das zu tun, was anliegt, was wirklich anliegt. Jeder von uns hat, glaube ich, bringt etwas ganz Wichtiges mit auf diese Welt, ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft. Und wir müssen füreinander sorgen, wir müssen auch füreinander da sein in dieser Menschengemeinschaft, um in dieser Welt Großartiges auch leisten zu können.
Ja.
Da kann man auf niemanden verzichten. Ja, so. Das, denke ich mal, ist beim Abendland jetzt dieser christliche Grundgedanke der Nächstenliebe steht also an allererster Stelle eigentlich. Ja, und dann gleichzeitig auch die Verbundenheit zur Schöpfung. Und da sind wir in der Naturerkunde einfach am perfekten Platz.
Ja. Ja, wenn man die Schöpfung da ja so unmittelbar erlebt, ne? Also gerade wenn man sich mit den Pflanzen beschäftigt.
Absolut,
Ja.
das ist so. Es ist ein so tiefes sinnliches Erleben, wenn du zu einem Weißdorn gehst, wenn er blüht und du bist beglückt, seelisch beglückt, wenn du
Ja.
zu einem Weißdorn blühend hingehst und letztendlich innerlich auch um Erlaubnis fragst, darf ich dir jetzt ein paar Blüten nehmen und Blätter nehmen? Und der
Ja.
Weißdorn sagt dir, ich freue mich, dass du das tust, dass du mich gesehen hast. Nimm dir, ich bin so üppig, ich verschenke mich für dich. Das ist was völlig anderes, als wenn du in die Apotheke gehst und holst dir da irgendein Weißdornpräparat und schluckst dann irgendwelche Kapseln. Ja? Und
Ja.
deswegen für mich Kräuterheilkunde ist wirklich Begegnung mit der Schöpfung.
Mit der Pflanze, ja, mit der Schöpfung. Schön. Sehr schön. Und es geht ja dann letzten Endes eigentlich immer auch um die spirituelle Anbindung, kann man so sagen. Und die wieder zu finden auch. Schöner
Krankheit
Leid.
ist für mich, wirklich etwas. Ist wie ein Weckruf an den Menschen, sich um seine spirituelle Gesundheit Gedanken zu
Ja.
machen, wenn du so willst. Und
Ja,
nicht
wenn der Körper
Körper
eben
ist.
sagt, sagst du ihm mal, weil auf mich als Seele hört das nicht, ne? Wenn die
Ja,
Seele
genau.
sozusagen schreit. Ja.
Ja, genau.
Ja, und damit auch immer eine Chance zur eigenen Weiterentwicklung und um wieder zu sich selber zu kommen.
Ja, Krankheiten sind wie Hürden, die man meistern kann, an denen man aber nie verzagen sollte. Ja, das ist
Schöner Satz.
auch nicht nötig.
Ja. Ja, wenn man eine gute Begleitung hat, wird es natürlich leichter.
Ah ja, klar, natürlich, das ist unsere Aufgabe. Das ist deine Aufgabe, das ist meine
Ja.
Aufgabe. Es ist aber auch die Aufgabe aller Mitmenschen, füreinander da zu sein.
Füreinander, ja.
Einander zur Seite zu stellen und sich zu helfen, wo man helfen kann.
Ja, absolut. Ja, der Mensch ist ein gesellschaftlich geformtes Wesen. Magst du erzählen, was in diesem Kontext Paracelsus zu suchen hat? Das ist ja auch so ein Name, den man jetzt, wenn man sich mit traditionell abendländischer Medizin beschäftigt, auftaucht, der da eine ziemlich große Rolle spielt. Magst du da ein bisschen erzählen, wie der da reingehört und was der so tut und wer der so ist?
Ja, also das ist mein geistiger Lehrer. Mal so, mal ganz nebenbei. Ja,
Ja.
also für mich die wesentliche schillernde Figur der letzten 1000 Jahre oder der abendländischen Kulturentwicklung. Shakespeare hat mal gemeint, Paracelsus und Hippokrates, das wären die zwei großen Meilensteine der Medizin bis zu seiner Zeit gewesen. Ja,
Ja.
so hat es also das im gleichen Atemzug genannt. Sicher haben wir heute ganz besonders große Geister noch dazu gewonnen, die eine ganz neue Form von Medizin begründet haben. Das ist selbstverständlich. Aber Paracelsus lebte in der Renaissancezeit, also um 1500, 1500 geboren, nach 1500 gestorben. Und eine Zeit, in der auch Dürer gelebt hat, in Leonardo da Vinci gelebt hat. Also die ganzen Kunstgrößen, die wir eigentlich alle so kennen und verehren, haben alle dort ihre Zeit gehabt. Und das ist eine kulturelle Erweckung gewesen, wenn man so will. Es ist wirklich die Neuzeit ist angebrochen mit der Renaissance. Aber in der Neuzeit hat man ja versucht, wie das immer so ist, ganz gerne vieles über Bord zu werfen. Und Paracelsus ist jetzt insofern sehr interessant, als dass er als Arzt, aber auch als Laientheologe und als Erforscher aller medizinischen Traditionen, die man überhaupt zu seiner Zeit erfassen konnte, so ein Bindeglied ist zwischen allem. Er hat auch alles, was vergangen war an Medizin, in sein System hineingeholt. Er hat nichts ausgelassen. Und das halte ich für das Integrative. Das ist jetzt wirklich integrativ. Er hat zu seinem Zeitpunkt von der modernsten Chirurgie über Arzneimittelforschung was zu seiner Zeit machbar war. Er hatte auch ganz wichtige Trends gesetzt, die dann in der Zukunft eigentlich unsere moderne Medizin erst möglich gemacht haben. Ganz, ganz viele Grundideen geprägt über Stoffwechselkrankheiten, über psychische Erkrankungen, das Multikausale von Krankheiten, das spirituelle Konzept dahinter, die Volksmedizin, die er nicht vergessen hat. Und dann eben auch das große philosophische System der ganzen Kulturen, die in unsere abendländische Gemeinschaft hineinwachsen, die vedische Kultur, die ägyptische, die antike. Er lässt nichts aus. Er lässt gar nichts aus. Und das ist so universell. Sowas findest du, das hat es überhaupt nie zuvor gegeben und nie danach. Deswegen ist es für mich so wichtig als Vorbild, weil wir haben ja heute auch die Aufgabe, wenn wir heute da sitzen und überlegen, was ist eigentlich das Weltbild, in dem wir therapeutisch aktiv sein wollen, dann sollte man auch so integrativ wie nur irgendwie möglich sein und nicht sagen, das brauche ich nicht und das ist Blödsinn und ich will nur das. Das ist Scheuklappen aufsetzen und so funktioniert Therapie nicht. Therapie ist absolute Offenheit für unterschiedlichste Vorstellungen und die miteinander in Zusammenhänge zu bringen. Das erfordert natürlich auch vom Therapeuten schon auch selbstverständlich, ja, das ist mühevoll. Das ist eben nicht ganz so einfach, als einfach nur eine Methode zu lernen und immer wieder anzuwenden und zu schauen, klappt oder klappt nicht. Es ist du wirst als Therapeut auch Philosoph und du wirst auch Seelsorger, wenn du dich mit Paracelsus beschäftigst. Kommst du gar
Ja, und
nicht
ich
mit rum.
glaube, es ist auch total gut für die eigene Entwicklung als Therapeut, oder? Weil man so ein bisschen das Ego auch rausnehmen muss, wenn man eben sagt, ich bin bei jedem Menschen, dem ich begegne, wieder offen für alles, was jetzt dieser Mensch vielleicht brauchen könnte. Gibt es natürlich eine wahnsinnig große Chance, auch sich selber weiterzuentwickeln und gleichzeitig aber auch sich immer wieder neu selber zu hinterfragen.
Genau, du bist auf dem Weg. Du bist im permanenten Entwicklungsprozess hin zu deiner wahren spirituellen Größe, wenn man so möchte. Und das gilt für das Gegenüber auf der anderen Seite des Schreibtisches ganz genauso. Das ist völlig auf Augenhöhe. Ja, der Patient ist direkt auf Augenhöhe mit mir. Und ich versuche aus der Distanz heraus, eigentlich ist, wie ich sage immer, das ist wie so ein Ehe am Bahnhofsinstitut, ne? Dass man sagt, der Patient hat ein Anliegen und ich versuche aus der Schöpfung heraus die besten Möglichkeiten zu finden, wie er sich dann entwickeln kann. Und ich versuche das nur zusammenzubringen eigentlich. Und natürlich gibt es dann andere Methoden, die ich halt ganz einfach nicht kann. Und da muss man seine Grenzen kennen und sagen, jetzt ist der Chirurg fällig, jetzt ist der Schulmediziner fällig, jetzt brauchen wir erst einmal ganz andere Methoden. Das ist selbstverständlich. Das darf man auf gar keinen Fall auslassen. Das gehört in unserer Zeit dementsprechend dazu. Auch ein Paracelsus hätte die Schulmedizin komplett in ihrer Gänze in sein
Integriert.
therapeutisches Konzept integriert.
Ja.
Sicher, aber garantiert nicht für alles.
Ja, genau.
Sondern nur da, wo sie wirklich nötig ist. Ne? Und die Naturheilkunde des Arbeiten ohne Gift, ganz im Prinzip, das hat er immer wieder betont, eine gute Heilkunde kann ohne Gift auskommen, also damit auch ohne Nebenwirkungen, mehr oder weniger, also ohne giftige Nebenwirkungen. Man muss halt die Dosis dann entsprechend kennen und wissen, wofür man was macht. Er hätte garantiert gesagt, so viel Naturheilkunde wie möglich und so viel Schulmedizin wie
Wie
nötig.
nötig. Ja, genau. Das wäre ja auch eigentlich das Ideal für den Patienten, wenn dann eben man zusammenarbeitet und jeder sozusagen seine Talente voll ausschöpft und aber dann auch weiß, das gibt jetzt Dinge, die braucht es gerade nicht oder die kann ich gerade nicht. Und dann vernetze ich mich und gebe an jemand anderen weiter.
Ja, wir haben ja das Glück, dass wir viele Schulmediziner kennen, mit denen wir wunderbar zusammenarbeiten können, die auch wissen, dass wir was auf dem Kasten haben und dass wir was können und dass wir auch gegenseitig Respekt haben vor dem, was der andere zu bieten hat. Das ist klar. Das ist nur leider nicht allgemeingut.
Ist
Leider,
nicht
leider.
allgemein gut, aber es ist ein schönes Arbeiten. Es geht mir auch so, dass wenn man weiß, dass wenn man eben sich mit Schulmedizinern auch vernetzen kann. Es macht Spaß, weil man auch wahnsinnig viel voneinander lernen kann.
Natürlich,
Und
ja.
wie du sagst, Paracelsus hat uns das ja im Prinzip als Hausaufgabe mitgegeben mit seinen großen Fußspuren.
Integriere alle Möglichkeiten in dein medizinisches Weltbild.
Ja, genau.
Schließe nichts aus.
Man würde heute sagen, ein ziemlich cooler Typ, dieser Paracelsus.
Ja, aber unbequem. Unbequem. Ein
Ja.
Querdenker, wie er im Buche steht. Ha, der hätte auf jeden Fall sich mit den politischen Institutionen grundsätzlich ein
Angelegt.
Battle geliefert.
Ja,
Immer.
das kann ich mir vorstellen, ja.
Der wäre nicht beliebt in dieser Zeit, hätte aber seine große Fangemeinschaft, was er schon
Ja,
damals hatte.
Genau, und ich glaube, es war damals auf seine Weise ja auch so, oder?
Ganz
Er hat es
genauso.
nicht ganz leicht gehabt.
Natürlich, klar, der Dogmatismus drumherum, der war enorm, so wie er sich heute auch wieder anbahnt. Ne? So Naturheilkunde darf nicht sein, alles Blödsinn, alles Placebo.
Ja.
Da hätte er was zu diskutieren gehabt, mein lieber Scholli. Also die. Ja.
Ja. Ja, jetzt müssen wir das für ihn übernehmen. Aber wir wollen nicht zu weit abschweifen ins Politische. Wir beschäftigen uns jetzt in diesem Quartal bei Evolution mit dem Thema Herzgesundheit und all den Themen, die da so dranhängen. Fällt dir denn da, also sicher fällt dir was ein, das ist sehr ketzerisch gefragt, aber wenn man so ganz allgemein sagt, was kann ich denn tun zur Unterstützung meines Herz-Kreislauf-Systems? Was kann jeder für sich zu Hause tun, damit das Herz gesund ist? Ich meine, das Herz muss echt viel arbeiten, wenn man sich überlegt, dass es ein Muskel ist, der unser Leben lang schlägt und für uns sorgt. Was können wir tun, um ihm die Möglichkeit zu geben, dass er die Kraft hat, da durchzuhalten?
Ja, und du musst dir gleichzeitig noch überlegen, heutzutage sterben mehr als 50% an Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Genau.
indem Herz also tatsächlich an erster Stelle steht und einfach diese schwere Aufgabe dann nicht mehr tragen kann. Letztendlich aber ist das Sterben als solches mit dem Herz verbunden, weil das Herz bleibt einfach stehen und
Stehen.
die Atmung hört auf. Das heißt, das ist also etwas, was uns allen im Leben irgendwann einmal bevorsteht. Dieses Memento Mori ist etwas, das mit Herzkrankheiten immer verbunden ist, ja, Schicksal ausgeliefert zu sein. Und in alter Zeit hat man sich aber mehr angebunden gefühlt durch doch die sehr starke Vorhandensein religiöser Gedankengänge, sich eingebunden gefühlt hat, auch in einer sozialen Gemeinschaft. Und ich glaube, dass diese Zunahme an Herz-Kreislauf, konkreten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ganz viel kulturgeschichtlich damit zu tun hat, dass die Menschen vereinzelter sind heute. Ja, das eine ist, dass das soziale Miteinander nicht mehr empfinden können, also einsam sind. Und Einsamkeit ist für das Herz etwas ganz Furchtbares, wenn man so möchte.
Ja.
Und das andere ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir uns mit Umweltgiften umgeben, also die Art und Weise, wie wir Natur erfahren. Auch da sind wir völlig auf uns zurückgeworfen. Gott ist tot, hat Nietzsche im 19. Jahrhundert schon gesagt. Also bleiben nur wir übrig in diesem Kosmos, in diesem leeren Kosmos, entmystifiziert. Und da sind wir sehr, sehr allein. Und ich glaube, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir ja jetzt wieder zurückgehen, wieder in eine von der Ökologie her wieder dieses Gefühl haben, dass alles miteinander zusammenhängt, wir alle zusammen eine Familie sind und vielleicht wir auf einer neuen Stufe so eine Art spirituelle Anbindung wieder ans Universum finden können. Aber diese Zwischenstufe jetzt sorgt dafür, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine ganz große Rolle spielen und sie haben sehr viel mit unserer Angst zu tun, eben in diesem Kosmos ganz alleine zu sein. Und es gibt keine höhere Instanz mehr, die dich trägt. Ja, du bist allein.
Ja.
Du musst alles allein bewältigen, alle wichtigen Fragen ganz allein bewältigen. Und man darf, da ist man ganz schnell überfordert. Paracelsus hat ja das Herz als das Seelenorgan des Menschen bezeichnet, als Sitz der Seele. Und dementsprechend müsste man also von diesem Verständnis her grundsätzlich jede Herz-Kreislauf-Erkrankung als seelische Erkrankung
Seelische
begreifen.
Erkrankung sehen, ja.
Primär erstmal und die sich dann aber natürlich körperlich manifestiert.
Ja.
Es ist immer Ausdruck einer seelischen Befindlichkeit. Und wenn wir mal Herz-Kreislauf-Erkrankungen so betrachten, dann kriegen sie nicht mehr dieses Mechanistische, was wir ja dem Herz so unterstellen, dass es wie eine Pumpe funktionieren würde. Das ist übrigens jemand, der erst nach Paracelsus gelebt hat, René Descartes, hat eben gesagt, das Herz ist eine Pumpe, eine Maschine. Ja, wir betrachten den Körper heute als Maschine, mehr oder weniger. Deswegen glaubt man ja, dass man mit Ersatz, dass er wie ein Ersatzteillager austauschbar ist. Aber so einfach funktioniert das einfach nicht. Ja, das geht weit, weit, weit am Menschsein vorbei. Also, das Herz ist Organ der Seele und entsprechend muss auch die Therapie immer dieses Seelische im Fokus haben und sich nicht nur aufs materielle, physische beschränken.
Das heißt, wenn ich im Alltag was für mein Herz tun will, dann muss ich was für meine Seele tun, muss mich mit positiven Menschen verbinden und auch da meine Anbindung einfach pflegen. Kann man das so übersetzen?
Ja, das kann man so übersetzen. Das ist eben Heutzutage werden viele Tipps gegeben, ja, ernähr dich gesund, mach viel Sport und so weiter und so fort. Ja, das ist alles nett. Das hilft ja sicher auf irgendeine Weise, aber es ist alles sehr funktionell gedacht und eben auch noch eben ganz materialistisch gedacht. Das ist, ich gehe von was anderem aus. Das ist die Freude am Leben, das ist das Glück in diesem Leben, das ist, dass man seinen Herzenswünschen folgt, dass man der Stimme seines Herzens folgt, dass man herzlich ist, dass man sich von Herzen begegnet. Das sind die wesentlichen
Ja.
Dinge. Und
Ja,
die
und dass
gibt
man sich auch wieder angewöhnt, sein Gegenüber mit den Augen der Liebe anzuschauen. Das finde ich immer so eine ganz gute Erinnerung, weil wir ja alle, also da nehme ich mich überhaupt nicht aus, wir sind da alle sehr schnell darin, zu urteilen oder irgendwie in Konkurrenz zu sein oder ja, ich finde, dass es eine Aufgabe ist, einfach sich immer wieder bewusst zu machen. Schau dir den anderen mit den Augen der Liebe an. Und wenn man das aber versucht, dann passiert mit einem selber ganz, ganz viel. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Du weißt ja den schönen Satz von Paracelsus, der Liebe ist die höchste Arznei.
Die höchste Arznei, genau, ja.
Da kann man sich alle anderen sparen, wenn du so möchtest. Ne? Und dazu braucht es ja nicht nur die Liebe, es braucht die Liebe zur Schöpfung.
Ja,
Ganz im Allgemeinen, ganz im
auf jeden Fall.
Allgemeinen. Trotz aller Schwierigkeiten und trotz dieser Vergänglichkeit. Vielleicht ist aber auch gerade das eben die Vergänglichkeit eine der Möglichkeiten, tief einzutauchen. Darum
Genau.
haben uns ja die Götter immer beneidet, weil sie sind unsterblich. Und deswegen leben sie so in den Tag hinein, weil sie leben ja eh ewig.
Ja.
Während die Intensität des Lebens, darum haben sie Menschen immer beneidet, diese tiefe Emotionalität, mit der wir dem Leben begegnen können.
Ja. Ja, und es ist ja ein Prozess, das gehört einfach alles irgendwie zusammen. Und eigentlich macht ja Leben auch in der Natur erst Sinn, wenn es endlich ist und wenn eine Sterblichkeit akzeptiert wird.
Und da musst du jetzt aber mal überlegen, ne? Der Mensch verstädtert total.
Ja.
Er vereinzelt,
Ja.
meine München hat über 50% Single-Haushalte, also die Mensch vereinzelt und lebt in einer Stadtkultur ohne große Naturanbindung und geht eben, wenn dann in die Natur, mal zum Wandern und mal zum Joggen, mal zum Mountainbiken, ab und zu mal.
Ja, und meistens mit so einem Leistungsdruck dann auch, ne? Und nicht
Deswegen
der
ist eine der
Schönheit.
Hauptaufgaben, die wir, also das in dem Moment, wo wir diese Aufgabe erfassen werden, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein ganz anderes Thema werden, dass wir wirklich unsere Umgebung naturgemäß zu verändern haben. Also der moderne Städteplaner muss die Natur zurückholen. Mit allen Mitteln. Mit
Ja.
allen Mitteln. Und wir brauchen eine neue Art und Weise, wie wir Stadtleben organisieren. Mit ganz, ganz viel Natur.
Grün.
Auch mit wilder Natur, mit wilder, also nicht gezüchtete und gezähmte, sondern wilder Natur. Das braucht es unbedingt, um dass die Insekten sich wohlfühlen, dass wir wieder atmen können. Das wird dauern, aber ich denke mal, dass also eine Stadt in 100 und 200 Jahren wird nicht wiederzuerkennen sein. Die wird komplett anders ausschauen. Überall grün, 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 wo auch immer es nur geht.
Ja.
Ganz bestimmt und faktisch keine Verkehrsmittel mehr, sondern halt, wenn, dann halt absolut emissionsfreie Fahrzeuge, wobei ich nicht begeistert bin von Elektrofahrzeugen, aber wir werden irgendeine Lösung finden, ganz sicher, da bin ich
Ja.
so schöpferisch, der findet es schon.
Ja.
Da bin ich sehr optimistisch an dem Punkt. Wichtig ist nur der Grundgedanke, den man hat. Und da geht es nicht nur um die Optimierung und um das gute Klima, es geht darum, dass wir glücklich sind, wo wir leben.
Und dass sinnliche Anbindung wieder möglich ist, ne? Dass
Sinnlich,
man
sinnlich.
sinnlich, dass Natur wieder sinnlich erlebbar wird, auch für den Stadtmenschen.
Genau, das.
Wichtiger
Na gut,
Gedanke.
ich hab das Vergnügen, dass ich jetzt waldnah wohne. Ne? Das ist schon mal was ganz anderes. Aber
Ja.
natürlich ist das überall ein Thema.
Ja,
Ganz
auf jeden Fall.
ein weltweites Thema.
Und das würde natürlich auch ganz viel mit unserem Herz machen, auf seelischer Ebene und natürlich dann in der Folge auch auf organischer Ebene. Das heißt eigentlich, wenn man jetzt sagt, was jeder für sich selber tun kann, dann geht es erstmal darum, finde deine Anbindung wieder, begegne Menschen wieder von Herz zu Herz und pfleg deine Seele, indem du dich wieder mit der Natur verbindest.
Ja,
Das gehört auch
deswegen
dazu.
sterben wir trotzdem.
Naja, das gehört ja zum
Aber
Leben dazu.
ganz genau. Bloß die Frage ist, wie man stirbt,
Wie und wann, genau.
wie man gelebt hat. Und das
Ja,
Wann
genau.
spielt durchaus auch eine Rolle. Wobei wir, da werden wir ja immer älter. Also,
Ja.
das ist jetzt gar nicht unbedingt das Thema, sondern das Thema ist, wie erlebe ich das Leben? Und das ist schon etwas Wesentliches. Und das Unglücklichsein, das Unbehagen in der Natur, in der Kultur, das Unbehagen in der Kultur hat es Sigmund Freud genannt. Das ist etwas, was drastisch zunimmt.
Ja.
Und da ist auch eine Aufgabe von uns, ja, mit den entsprechenden Mitteln Auch eben Heilpflanzen sind ideal dafür geeignet, eigentlich dort ein bisschen den Prozess zu begleiten.
Ja. Fallen dir denn Heilpflanzen ein, die jetzt so für diese Themen relevant und wichtig und interessant wären, die sich da gleich anbieten?
Ja, absolut. Ich habe es ja jeden Tag zu verordnen, gell?
Wäre
Also so ist es nicht. Also
jetzt auch überrascht gewesen, wenn du Nein gesagt hättest.
weil, ich meine, natürlich kommen die Leute jetzt nicht unbedingt immer gleich mit dem Blutdruck leiden oder mit dem konkreten Herzklopfen und so weiter, Stenokardien, Herzkrämpfen, Herzinsuffizienz, Altersherz und so weiter. Aber das ist aber irgendwann doch immer wieder Thema. Also das Erste, was man mal anschaut, wenn man in die Geschichte der Therapie des Herzens hineinschaut, ist, dass mit der Mechanisierung unseres Weltbildes, mit der Idee, das Herz wäre eine Pumpe, man bestimmte Herzmittel überhaupt erst entdecken konnte. Das ist interessant. Also parallel zu dieser kulturgeschichtlichen Entwicklung gibt es auch das Entstehen überhaupt erst innerhalb des gesellschaftlichen Kontexts, zum Beispiel von Herzinsuffizienz, von Herzinfarkt. Schlaganfall hat man schon in alter Zeit sehr gefürchtet, aber der Herzinfarkt ist etwas relativ Neues, wobei in alten Kräuterbüchern steht dann das Wort Herzzittern und Ähnliches drin. Also das heißt, zum Beispiel Herzglykoside beispielsweise, die ja sind ja Leuten bekannt, Fingerhut und so, ne? Die Giftpflanzen, die auch dann auch rezeptpflichtig sind, das ist eine Entdeckung aus dem 19. Jahrhundert.
Also ziemlich neu.
Sehr neu. Das war in der Volksmedizin, war Fingerhut. In der englischen Volksmedizin war Fingerhut ein beliebtes Mittel zum Entwässern bei Wassersucht. Man hat nicht verstanden, dass eine chronische Herzkrankheit auch zu Wassersucht führen kann. Und ein englischer Arzt, der Withering, der hat dann diese walisische Tradition mit Fingerhut zu arbeiten untersucht und stellte dann eben fest, Moment mal, Wirkstoffe kannte man dort schon. Das sind bestimmte Wirkstoffkomplexe drin, eben diese Herzglykoside, die diese Wirkung verursachen. Und so hat man ein Konzept gefunden zur guten Behandlung von sehr chronischen Herzkrankheiten, die schon auch sehr weit fortgeschritten sind. Also das mal so, ne, dass man also erstmal feststellen kann, moderne Kulturgeschichte hat viel mit Krankheiten zu tun, die sich erst entwickeln innerhalb der Kulturgeschichte. Plötzlich findet man aber auch eine Lösung dafür.
Ja, und die Anwendbarkeit hat ja mit der Zeit auch was zu tun, ne? Weil Fingerhut ist ja was, was sehr, sehr giftig ist
Genau, da
und wo
muss man
man
sehr
jetzt
genau
diese
aufpassen.
sichere Dauertherapie tatsächlich eigentlich erst gewährleisten kann mit bestimmten Herstellungsverfahren und Messverfahren auch.
Unbedingt, weil also wenn du da was falsch machst, dann schützt du das
Das
Kind mit dem Bade
Gegenteil.
aus. Das war's dann. Ne? Dann bist du einfach an der Therapie gestorben.
Ja.
Gut, kommt ja öfter mal vor, aber das wollen wir ja vermeiden. Ja? Das ist ja
Genau.
eine unserer ehrenwerten Aufgaben. Aber das betrifft uns eh nicht, weil es rezeptpflichtig ist, aber in der Schulmedizin haben sich halt sehr viele sehr wichtige Therapien entwickelt, auf die man natürlich auch nicht verzichten sollte im Falle
Ja,
eines Selbstverständnisses.
klar.
Aber wenn wir das Herz als Seelenorgan betrachten, ist es sehr interessant zu schauen, dass diese Therapie fürs Herz in den alten Büchern so nie da war, weil es das Thema ja nicht gab. Was hat man also den Herzkranken gegeben? Melisse, Lavendel zum Beispiel waren die zwei hauptsächlich verwendeten Kräuter. Ein Weißdorn hat man gekannt, aber den Weißdorn hat man nicht als Herzmittel gesehen, sondern als psychisches Mittel, als seelisches Mittel, zum Beispiel, um zu schlafen, um zu entspannen. Der alte Name für den Weißdorn heißt Schlafdorn. Und man hat beispielsweise die gerne Weißdornhecken schon um die Höfe gepflanzt, aber nicht um böse Tiere abzuhalten, sondern damit der Nachtmahr, das Gespenst, das, was die Angst macht, nicht ins Haus kommen soll. Also man hat den Weißdorn verwendet als friedensstiftendes Mittel für die Seele. Die Melisse als wohltuendem Balsam mit ihrem wunderbaren Geruch zur Entspannung. Den Lavendel auch zur Entspannung, Geistklärung, um einfach ein gutes Gefühl in diesem Leben zu haben. Das war die Grundrezeptur aller Herzarzneien, waren die Kräuter, die wir heute mit ein paar Ergänzungsmitteln, wie eben dem Weißdorn, den wir heute ja auch als Kardinalmittel der Herzkrankheiten kennen, dass es eigentlich eine Seelenrezeptur ist, ja, was würden wir heute Leuten geben, die sich nicht entspannen können, die Schlafstörungen haben, die im Stress sind und so weiter und so fort.
Also 80% unserer Patienten wahrscheinlich.
Ja, genau, das kannst du fast jedem auf den Tisch stellen.
Genau.
Immer gut, so, so, so. Und das finde ich ist schon wichtig zu wissen, dass also die Das kann auch jeder für sich tun und ohne Probleme zu haben, kann jeder seinen Melissentee trinken und mit Weißdorn mischen. Und das sind so Kräuter, mit denen macht man auch nichts falsch. Das Interessante ist, dass diese Art von Kräuter völlig ohne Nebenwirkungen sind. Man kann sie über sehr lange Zeit sogar in höherer Dosierung anwenden. Man kann sie also nutzen für seine Lebensbegleitung. Das kann jeder tun. Mir ist es immer wichtig, dass man zu Arzneimitteln kommt, die jetzt nicht die wissenschaftliche, den Doktorgrad brauchen, um sie anzuwenden, sondern dass sie volksgut sind. Es kann jeder wirklich, ohne ängstlich sein zu müssen, für sich anwenden. Und das ist ganz wichtig, weil das Herz will nicht nur heute therapiert werden, sondern es will immer beachtet werden.
Ja.
Immer. Immer.
Ja, und es macht ja auch mit der seelischen Gesundheit was zu wissen, ich kann da was für mich tun, ohne Angst haben zu müssen. Also
Ja.
ist ja auch für den Menschen ein ganz wunderbares Gefühl zu wissen, ich kann mir da selber helfen, ohne dass ich irgendwo Angst haben muss, eine Melisse überzudosieren oder einen Weißdorn überzudosieren. Das sind einfach Pflanzen, die den Menschen so freundlich gesinnt sind, dass jeder sich damit selber helfen und unterstützen kann.
Kann ich dir auch gleich sagen, das ist eine wichtige Botschaft. Die sind dem Menschen freundlich gesonnen, hast du gerade gesagt. Und das ist genau, sie sind in ihrer Erscheinung als Pflanze friedfertig. Sie sind genau das, was wir als Menschen in uns eigentlich entwickeln sollten. Sie sind wie ein Vorbild. Ja, lieb zueinander zu sein, sanft zu sein zueinander, das können, aber auch beim Weißdorn mal auch sich durchzusetzen und zu sagen, ja, du musst da, das braucht aber auch eine gewisse Lebenskraft dazu, dass die Seele in diesem Körper auch stark sein kann. Wir wissen heute vom Weißdorn, dass er die Stoffwechselbilanz am Herzen wunderbar verbessern kann. Das heißt also, wenn also Infektionsgeschehen und Umweltgifte das Herz doch durchaus angreifen können, dass man mit Weißdorn da sehr schön gegensteuern kann. Also er entlastet den Herzmuskel, er verbessert die ganze Herzstoffwechselaktivität. Deswegen ist er eigentlich das Kardinalmittel. Es gibt eigentlich überhaupt keine Erkrankung, wo man ihn nicht anwenden könnte. Ist also immer dabei eigentlich. Und damit Melisse, Lavendel, Herzgespann wäre noch so ein Arzneimittel. Und vor allem, weißt du, es ist interessant, dass auch wer einen Balkon hat oder wer einen Garten hat, kann sich diese Pflanzen alle anbauen, vielleicht bis auf den Weißdorn. Im Garten könnte man ihn natürlich haben. Man hätte also seine eigene Apotheke am Haus. Oder man geht halt dann bei irgendeinem schönen Spaziergang mal ein bisschen im schönen Mai ein paar Weißdornblüten sammeln, trocknet die schon. Dann hat man fürs ganze Jahr seinen eigenen Tee gemacht. Oder geht natürlich in einen Kräutergarten, einen Kräuterladen seines Vertrauens. Das kann man natürlich machen. Aber ich finde diese Idee, die Pflanze selbst zu ziehen, sein Heilmittel selber in die Hand zu nehmen, ist doch eine schöne Idee.
Absolut, da sind wir dann wieder bei der Anwendung und bei der sinnlichen Erfahrung mit der Natur, ne? Und das ja sowieso die Seele pflegt.
Genau. Also das würde ich mal sagen, wäre etwas, das kann doch jeder für sich machen. Und wenn es dann mal
Absolut.
etwas komplexer wird, dann sind wir froh, dass es Hersteller gibt wie Evolution, die ein paar vernünftige Arzneimittel, Kräuterpräparate auf den Markt gebracht haben und die ja auch für jeden käuflich zu erwerben sind. Das ist also ganz wunderbar. Und das ist, dafür gibt der Handel etwas her und es gibt uns als Therapeuten, wenn man dann selber nicht mehr weiß, dann geben wir halt die entsprechenden Ratschläge, was halt einfach zu diesem Zeitpunkt angemessen ist.
Ja, genau. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass was man für sich selber tun kann, sind zum Beispiel Tees, die man trinken kann, auch Dinge, die man selber sammelt. Ich finde, das ist auch immer schön, wenn man Sachen selber sammelt, weil man dann eben einen anderen Bezug dazu kriegt. Das haben wir schon besprochen. Würdest du denn sagen, es ist ja in der traditionellen abendländischen Medizin oder auch im Geiste von Paracelsus, es ist ja auch dieses Thema mit der Spagyrik ein ganz großes Thema. Spagyrische Herstellung von Kräuter, Zubereitungen von Kräuterarzneien. Würdest du sagen, dass die spagyrische Herstellweise Vorteile hat oder eben anders ist, als wenn man jetzt einen Tee trinkt? Was wären da die Unterschiede?
Ich denke mal, dass die Hörerinnen jetzt nicht unbedingt alle wissen, was das genau ist. Deswegen sollte ich mal sagen, sollte man das erstmal ganz kurz
Ja,
erklären,
gerne.
weil wir haben auf der einen Seite stoffliche Zubereitungen, die wirkstofforientiert sind. Das wären Teezubereitungen, das wären alkoholische Zubereitungen, die mit denen man mit der Tinktur und Essenz man den notwendigen oder die Wirkstoffintensität herauszieht, den Wirkstoff eigentlich in das Extraktionsmedium, eben Alkohol in dem Fall oder Wasser als Tee, herauslöst. Und deswegen schmecken diese Zubereitungen auch sehr intensiv, bitter, scharf, würzig, ne? Also das liegt einfach an dem Wirkstoff zusammenziehend. Je nachdem, was für ein Wirkstoffkomplex einfach drin ist, hat es eine extreme Geschmacksintensität. Und diese sehr stofflichen Kräuterzubereitungen haben auch deswegen eine sehr physische Wirkung. Die schmecken auch sehr nachhaltig, intensiv. Auch natürlich das potenziell, und das ist eben der Punkt, das potenziell toxische. Deswegen liegt da eventuell mit zu viel Gerbstoffen, mit zu viel Saponinen, so seifenartigen Wirkstoffen, kann man auch durchaus Nebenwirkungen erzeugen, wenn man da die Dosis nicht beachtet. Also die Möglichkeit besteht. Potenziell. Allergene Bereitschaft und so weiter und so fort. Deswegen darf man nie vergessen, eine sehr körperliche oder sehr physische Medizin, dazu zählen auch alle synthetischen Wirkstoffe natürlich, die ja häufig auf die Pflanzenwelt zurückgehen, haben ihre Meriten. Jetzt ist es so, dass man schon in sehr alter Zeit überlegt hat, wie kann man etwas so verändern, dass es heilkundlich immer noch stark wirkt, aber diesen körperlichen Komplex, der ja auch toxisch sein kann, eben Nebenwirkungen auch haben kann, nicht mehr im Vordergrund steht. Und man hat schon in der arabischen Medizin vor 1000 Jahren entdeckt, dass das Destillationsverfahren so ein Verfahren ist, wo man etwas sehr Feines, was in der Pflanze potenziell vorhanden ist, herauslösen kann, als mit Arzneiwirkung, aber diesen doch sehr toxischen Begleitfeld nicht mehr drin hat. Also in einer spagyrischen Zubereitung, sie wird in der Regel durch das Destillationsverfahren gewonnen, also so wie man auch einen Schnaps herstellt, aus Obst und so weiter, aus Korn, so im gleichen Sinne. Und bloß haben wir jetzt halt dann, man könnte mehr oder weniger sagen, ein gut gemachte spagyrische Zubereitung ist ein Genussmittel.
Ja, stimmt.
Im
Die
Sinne eines
schmecken ja
Schnaps.
meistens auch ziemlich fein.
Ja, genau. Die können schon sehr edel sein, das
Ja.
muss man sagen, weil eben nicht mehr, es riecht dann oft also ganz blumig und ganz, ganz fein. Das Bemerkenswerte ist also, dass das praktisch über die spagyrische Essenz dieses Feine immer noch vorhanden ist. Man könnte es so sagen, im Sinne von Paracelsus, die geistige Botschaft der Melisse ist in einer, die Friedfertigkeit eben, das Idee Friedfertigkeit ist in einer spagyrischen Essenz vielleicht sogar noch intensiver vorhanden als in einer Tinktur. Das heißt, wenn ich also eine seelische Botschaft verbinden kann mit einer Pflanze, Rhythmus, im Einklang sein, harmonisch sich fühlen, angeregt zu sein, ja, so, wenn man also das so vegetative Symptome oder psychisch orientierte Symptome hat, dann würde ich dafür, also seelisch, wenn ich die Menschen seelisch ansprechen möchte, würde ich vielleicht ab und zu doch einfach den Weg der Spagyrik wählen. Und da gibt es ja auch ein sehr gutes Beispiel, das sehen wir mal den Melissengeist. Der Melissengeist ist jetzt ein reines Destillat, also definiert als eine Abdestillierung eines alkoholischen Ansatzes von Kräutern. Wenn ich dann
Und der
abfiltern,
Geist.
das wäre dann eine Tinktur, sondern ein Abdestillieren. Der Melissengeist ist jetzt als Rezeptur geradezu universell wirksam bei seelischen Spannungszuständen, bei leichten Schmerzen, bei Kopfschmerzen, einfach bei Unwohlsein. Aber Unwohlsein im Sinne nicht von, ich habe jetzt eine manifeste körperliche Erkrankung, da würde ich dann viel eher mit den stofflichen Dingen rangehen, sondern es ist die seelische Komponente beim Kranksein, die ich durch das Destillat gut ansprechen kann. Das lässt sich wunderbar ergänzen. Es gibt überhaupt keinen Grund, nur das eine oder das andere zu nehmen. Sie lassen sich sehr gut verbinden. Und gerade Evolution ist dort ja auch eine Firma, die das hervorragend erkannt hat, indem sie ja auch in Rezepturen die Tinktur mit dem Destillat kombiniert.
Ja,
Das ist
genau.
klug dieser Firma, das muss man ihnen wirklich lassen. Und das führt zu sehr gehaltvollen, interessanten Arzneien, muss ich sagen. Ich könnte sagen, das ist wie, als ob sie. Die Homöopathie ist dann wieder was ganz Eigenes. Das geht noch eine Stufe in eine andere Richtung hinein. Das ist vielleicht dann mehr so das funktionell geistige Hintererkrankung, die dadurch angesprochen wird. Das kann man sich ja nicht unbedingt sparen, ist vielleicht jetzt falscher Ausdruck dafür. Es wäre dann auch noch ergänzend. Aber wir sind mit der Kombination stofflicher Zubereitung und Destillat, Spagyrik, schon sehr umfassend in der Therapie.
Weil wir da einfach mehrere Ebenen ansprechen können, ne?
Unbedingt. Also das ist eine gute Idee, das zu tun. kann man jetzt sehr schlecht selber machen. Das ist jetzt der Punkt.
Das
Man
stimmt.
Tinktur machen, das geht einfach. Also, aber es ist ja auch dort so inzwischen, ja, auch in Österreich, ne, zum Beispiel ist ja das Destillieren fast schon auf jedem Kräuterhof der Fall. Na, also Destillen haben sie viele rumstehen. Viele machen inzwischen Hydrolate. Auch das ist eine sehr schöne Idee. Man könnte ja zum Beispiel auch so ein Hydrolat, was man dann anwendet, das ist also eine wässrige Destillation, die man macht. Das könnte man dann ja auch als Grundlage für Tinkturen zum Beispiel nehmen.
Was
Einfach,
anderes.
wenn man dieses wässrige Destillat dann Kräuter einlegt und ein bisschen Alkohol drauf tut, damit das Ganze stabil wird, und dann hat man auch was Wunderbares Neues für sich gemacht. Also mal ein bisschen destillieren lernen ist nicht verkehrt. Biete zum
Absolut.
Beispiel
Das macht
immer wieder
total Spaß.
an, wie man sowas machen kann. Und da gibt es inzwischen auch viele andere Anbieter. Super, also da selbst in die Hand nehmen.
Ja, und bis wir das können oder wenn wir zwischendrin Pause machen wollen, dann greifen wir zurück auf die Evolution-Tinkturen.
Genau, so machen wir das.
Da gibt es ja auch einen schönen Komplex, von dem du mir gesagt hast, dass er dir sehr gut gefällt, zum Thema Herzgesundheit. Das wäre sozusagen der Melissengeist oder das Pendant zum Melissengeist bei Evolution mit dem Core 8, wo wir den Weißdorn eben drin haben, die Melisse drin haben und noch ein paar andere Kräuter, die dich sehr begeistert haben.
Ja, das ist wirklich interessant. Also erst einmal durch den Namen Chor heißt Herz. Also von daher weiß man schon ungefähr, aha, worum es geht.
In welche Richtung es geht.
Und eben, wie du schon sagst, dadurch, dass also allein schon die Kombination Melisse und Melisse und Weißdorn zeigt schon mal, dass die Rezeptur in meinem Geiste ist. Ja, mal grundsätzlich, dass jemand das begriffen hat, dass man dem Herz auch seelisch was zur Seite stellen muss und nicht nur was funktionell ist. Geht schon mal los. Und rein botanisch gesehen ist ja der Weißdorn ein Rosengewächs, und man könnte das beispielsweise noch mit der Rose selbst kombinieren. Ja, so wäre möglich. Und dann haben wir bei der Melisse, das ist ja ein Lippenblütler, gibt es auch noch viele andere Lippenblütler, die in die Richtung wirken. Und schon ganz alte Rezepte kennen immer das Herzgespann. Leonurus cardiaca, Leonurus, der Löwenschwanz. So ausschaut, ne, wie so ein großer Löwenschwanz, und dann aber Cardiaca mit dem Herzen in
Mit dem Herz
Verbindung, und das
verbunden.
Wort Herzgespann finde ich schon mal gut, das gespannte Herz. Man könnte das Herz mit einem Musikinstrument vergleichen, das wohltemperiert sein sollte. Nicht zu stark gespannt, dann hat es ein klingt es nicht gut, und wenn es zu schlaff gespannt ist, dann klingt es auch nicht gut. Also es soll schön klingen. Und genau für diesen Wohlklang des Herzens, ja, für den Rhythmus des Herzens, und wenn man auch anschaut, wie das Herzgespann gewachsen ist, ist ganz, ganz rhythmisch vom Aufbau her. Dann hat es die schöne rosa Farbe, die sagt man dem Herzen nach, das Herz hätte die rosa Farbe. Deswegen auch beim Weißdorn dieses Weiß-Rosa, dass das Herzgespann schon vom Namen her fürs gespannte Herz ideal ist, also zur Entspannung am Herzen führt. Dementsprechend bei allen Erkrankungen mit Herzkrämpfen, Herzklopfen, Herzanspannungen und so weiter, Herzstress, im weitesten Sinne ist Herzgespann super. Und die ideale Ergänzung zur Melisse ist, duftet zwar nicht so hübsch, aber es riecht intensiv, primitiv, und zeigt auch eben das Psychotherapeutische an am Herzen.
Absolut, ja.
Und dann ist eben noch etwas drin, das ist nicht in vielen Rezepturen enthalten, das ist das Bischofskraut, Amivis niger. Es ist ein Doldenblütler, das ist also verwandt mit der Möhre, und es heißt auch sogar Knorpelmöhre, weil es der Möhre so ähnlich sieht. Ja, und es gibt viele weitere: Sellerie, Liebstöckel, Pastinak,
Eine große
Engelwurz,
Familie.
Meisterwurz und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele, die Familie ist riesig. Und die ganze Familie hat eine Gemeinsamkeit, werden die Lippenblütler durch die ätherischen Öle sehr stark aufs Seelische hineinwirken, durch die ätherischen Öle. Besonders die sehr, sehr, einen sehr sensitiven Prozess darstellen, sind die Doldenblütler mehr für die Stoffwechselaktivität interessant, weil wir da sehr viele Nahrungsmittel drin haben. Ne? So passt in der, da können wir ja Suppen draus machen auch, prinzipiell. Es sind also Suppengewürze viele dabei. Und deswegen wirken sie ganz stark über den Stoffwechselbereich und lindern eigentlich so vom Stoffwechsel her den Zudrang zum Herzen. Das darf man ja nicht vergessen. Das Herz steht ja im Mittelpunkt von allem. Und es wird von ganz vielen bedrängt. Diese Doldenblütler sorgen dafür, die sind die Rohrputzer, wenn du so willst, die einfach dafür sorgen, dass nicht so viel Blödsinn dem Herzen
da landet.
nahe kommt.
Ja.
Und beim Bischofskraut ist ganz im Speziellen ein Wirkstoff drin, das weiß man heute, insofern auch mal moderne Phytotherapie, als, sagen wir mal, sehr gut, dass Sie das erkannt haben. Das ist der Wirkstoff Kelin und der sorgt dafür, dass dass der Herzmuskel direkt angesprochen wird und die Herzschlagfolge. Und es wird eingesetzt, um praktisch in den Herzschlag Ruhe reinzubringen. Also im Sinne, deswegen wird so für so eine Art Angina pectoris Anfälle, wenn man so Herzkrämpfe bekommt,
Ja.
ist die Sauerstoffschuld am Herzen verringert. Und wir wissen ja, wenn wir einen Muskelkrampf haben, dann ist das die Sauerstoffschuld des Muskels. Muskelkrampf führt. Das mag man ja in der Wade noch aushalten, aber am Herzen möchtest du das nicht
Wird's
erleben.
unangenehm, ja.
Da wird sehr unangenehm und das sind lebensbedrohliche, ja, vor
Zustände.
allem von der Psyche her fühlt man sich zutiefst bedroht und hat das Gefühl, jetzt sterbe ich gleich.
Ja.
Und genau in diesen Prozess hinein wirkt Bischofskraut hinein. Es reduziert also die Sauerstoffschuld des Herzens. Und wenn man dann bedenkt, dass Weißdorn auch noch den Herzmuskelstoffwechsel entlastet, ist das eine ideale Kombination eigentlich. Wenn man sagt, ich neige zu Herzkrämpfen. Ideal.
Ja, also so Angina pectoris würde man da auch mit rein.
Würde man reinnehmen, wobei ich da, darf man nicht vergessen, Schulmedizin kennt Nitroglycerin dafür,
Ja.
Nitrotropfen. Also das ist schon erste Hilfe, Notfalltropfen würde ich da nicht verzichten.
Ja.
Auf gar keinen Fall.
Aber begleiten kann man es ja immer.
Aber man kann es als Ergänzungsmittel nehmen und natürlich ist jeder, man kennt auch dieses leicht, oh, jetzt tut es mir, es ist unangenehm. Man hat so ein
So ein
unangenehmes,
Druck.
krampfartiges Gefühl.
Ja.
Medizinisch sagt man dazu Stenokardien.
Ja.
Und dafür eignet sich das Mittel auf jeden Fall mal im Ansatz schon.
Ja.
Unbedingt.
Super. Ja, und auch spannende Pflanzen einfach irgendwie da drin. Ich finde auch den Rosmarin noch fein, der ja
Ah ja, ist auch
mal
toll.
stärkend wirkt, durchblutend wirkt und so dieses die Begeisterung im Menschen auch wieder weckt und durchwärmt.
Da siehst du aber auch, dass das Mittel so gedacht ist durch den Rosmarin, dass es anregen soll.
Ja.
Letztendlich soll es unterm Strich das Herz fit machen,
Ja.
weil es einfach überlastet ist und aus der Überlastung heraus einfach in Krampfstadium oder ja, Schmerzstadium kommt. Da wäre es übrigens nicht verkehrt, keineswegs verkehrt, wenn man dazu noch stoffwechselaktivierende Mittel nehmen würde, die die Leber entlasten, die die ganze Verdauung entlasten. Das wäre also nicht verkehrt. Also nicht
Bitte
nur auf
auf
die Seele achten,
Stoffwechsel.
in dem Fall mit Melisse und Lavendel, sondern auch die körperliche Komponente mal mit dazu tun.
Mitkriegen, ja.
Viele Menschen, die ja Herz-Kreislauf erkrankt sind, haben auch metabolisches Syndrom, sind übergewichtig,
Ja.
kritische Stoffwechsellage. Also da sehr, also das Übergewicht ist wirklich ein Problem.
Ja.
Und die Bewegungsarmut, die wir haben, natürlich braucht es da eine Korrektur auch
Ja, absolut.
der Lebensweise.
Ja.
Mehr Bewegung, die Nahrung sollte leicht, fluffig, schön sein,
Ja.
bunt sein, buntes Essen,
Ja.
je bunter, desto besser. Es tut der Seele gut.
Das
Ja.
erfreut das Herz, würde man
Genau.
sagen.
Nicht nur dieses monotone, braunartige, fleischige Schweinsbraten und Semmelknödel.
Ja.
Dann muss ich leider vor allem den Österreichern sagen, diese Vorliebe für Gebäck und Schmalznudeln und Dampfnudeln und weiß der Geier was. Ja,
Das
das
kann man
ist.
sich leisten, wenn man den ganzen Tag körperlich arbeitet
Ja,
und die
genau,
Muskulatur
ganz
belastet,
genau.
gell? Aber wenn man das
Ganz
nicht
genau.
tut, dann muss das die Ausnahme werden.
Wer vom Feld kommt, schweißgebadet und hat richtig geackert
Der darf Knödel essen.
und so weiter, der darf das machen. Wer aber ein Bürohengst ist, sollte da echt Schmalkost machen.
Ja,
Definitiv.
absolut, da gebe ich dir
Das
recht.
hat nicht damit zu tun, dass man jetzt ins Sportstudio gehen muss. Das muss man überhaupt nicht. Das braucht es gar nicht. Es reicht ein schönes Spazierengehen.
Ja, stimmt. Aber man darf auch ins Studio gehen, wenn es einem Spaß macht.
Auch ins Studio gehen, aber man muss nicht.
Nein,
Also
müssen wir zum Beispiel.
diese Neigung zur Selbstoptimierung und zur Selbstübersteigerung, dass man meint,
Das ist der falsche Ansatz.
der liebe Gott mag einen lieber, wenn man 1000 Stunden im Fitnessstudio verbracht hat, dem ist das völlig wurscht.
Völlig egal.
Völlig egal, dem geht es mehr darum, bist du
Wie es
glücklich?
mir damit geht.
Bist du
Und wenn
glücklich?
ich. Genau, und wenn ich aus Leidenschaft Sport mache, dann ist das gut für mich und dann darf ich auch schwere Gewichte heben, aber nicht nur, um zu beweisen, dass ich was wert bin, sozusagen, ist die
Oder
falsche.
dass du meinst, dass du deswegen gesünder wärst.
Ja, genau.
Nur bedingt.
Wobei so ein bisschen Muskelbelastung tut uns allen schon gut, aber du hast schon
Unbedingt.
gesagt, es geht natürlich auch beim Spazierengehen oder beim Wandern oder mit ein paar Kniebeugen morgens.
Garteln,
Garteln.
Haushalt, Putzen,
Ja.
also Haushalt, dass man keine Putzmänner und Frauen sich engagiert, sondern selber Hand anlegt und schuftelt und macht und
Genau,
tut.
das tut den Muskeln auch gut,
Ja,
das stimmt.
Bewegung.
Sehr gut.
Rauf und runter. Ja, wir sind ja so eine bequeme Gesellschaft. Wir haben sogar einen Saugroboter irgendwann, hat man dann im Garten, oder?
Ja.
So ein Rasenmäher, statt nicht mehr selber rasen zu müssen, ist doch alles bescheuert.
Das hast du sehr schön gesagt, Olaf. Ich würde dich ganz gerne noch zu was anderem fragen. Du hast nämlich auch ein ganz wunderbares Buch über das Heilen mit Metallen geschrieben. Und ich weiß, dass die Metalle ja auch eine ganz große Rolle spielen in der traditionellen abendländischen Medizin und dass man also bestimmten Organen bestimmte Metalle zuordnet. Und da würde man jetzt zum Beispiel ja dem Herzen das Gold zuordnen. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen, woher dieses Verständnis kommt und wie man damit umgehen kann?
Ja, das ist richtig. Also es werden tatsächlich, also in einer abendländischen Heilkunde oder besonders im Geist des Paracelsus angewandten Heilkunde, die spielen die Metalle eine sehr große Rolle. Wenn du so willst, sind die Kräuterzubereitungen ergänzend. Also das Metall steht im Mittelpunkt und die Kräuterpräparate ergänzen das Ganze. Das wäre also dann entsprechend zum Core 8 beispielsweise, dann sollte man vielleicht noch eine Goldessenz, die hat der Evolution auch im Sortiment, dass man dann die Goldessenz mit dazu nimmt, wenn man das Herz kräftigen möchte, wenn man aber mehr was Beruhigendes haben möchte, zur Ruhe kommen will, wäre dann mehr die Silberzubereitung interessant. Es gibt natürlich auch noch andere Metalle, Eisen, Kupfer, Blei, Zinn, Quecksilber und so weiter. Das ist eine sehr alte Anschauung, die geht tatsächlich weit über Paracelsus hinaus, aber in seiner Zeit hat man es als großen Gedankenkonstrukt aufgegriffen. Man hat versucht, ein gewisses System in die Arzneimittel hineinzubringen und hat auch den Menschen versucht, in ein Bild zu bringen, um zu verstehen, wo welches Arzneimittel welche Wirkung hat. Und hat dazu die Analogie des Kosmos gewählt, sodass man sagen kann, so wie das Sternensystem, unser Sonnensystem aufgebaut ist, wie mit der Sonne im Mittelpunkt, die Planeten, die drumherum sausen, die Erde damit auch. Der Mond wird in dieser Vorstellung wie ein Planet gesehen, obwohl er ja unser Trabant ist. Wird also ein Bild genommen und dass man sagt, so analog, so wie der Kosmos, so ist auch alles aufgebaut in dieser Schöpfung. Damit vor allem auch der Mensch, der in seiner Weise alles in sich aufgenommen hat, was Schöpfung bedeutet. Er ist Mineral, er ist Pflanze, er ist Tier und er ist eben noch die Zusammenfassung des Alles in allem mit der Vernunft, dass er sehen kann, wie alles zusammenhängt. Und das hat man sich so vorgestellt wie ein Planetensystem.
Ja.
Und hat dann das Analogiedenken dazu bemüht, dass man sagt, die Welt der Arzneimittel, die Schöpfung ist auch nach diesem kosmologischen Vorbild aufgebaut, so dass es in dieser Welt sonnenhafte Stoffe gibt, marshafte Stoffe, jupiterhafte Stoffe, saturnhafte Stoffe, lunare Stoffe, solare Stoffe und so weiter und so fort. Und nach diesem Muster hat man die Dinge zugeordnet, kann dabei eben entdecken, wenn man sagt, ich habe eine, sagen wir, das solare Prinzip. Ich sehe das solare Prinzip im Herzen als die Sonne im Menschen. Ich nehme dazu die und definiere dann mal, was ist denn solar überhaupt? Goldenhaft glänzend. Jedes Kind würde eine Sonne gelb-orange malen und nicht schwarz.
Ja.
Ja, sondern hat eben Gelbtöne, hat Rottöne, wie der Sonnenuntergang, Orangetöne. Das sind die Sonnentöne, die Sonnenfarbtöne. Es soll eine erwärmende Wirkung auf den Menschen haben, weil die Sonne macht warm. Also sind damit auch alle, nicht nur von der Farbe her, sondern auch alle erwärmenden Stoffe gelten dann als sonnenhaft. Man stellt sich die Sonne als imposante Gestalt vor, so wie sie auch im Himmel imposant ist, so imponiert sie auch in der Gestalt. Die Sonnenblume ist da ein Prototyp dafür.
Ja.
Und so kann man auch den anderen Ideen der Planeten auch eine Zuordnung treffen. Das nennt man nach der paracelsischen Vorstellung Signaturen. Das sind die Zeichen, mit denen die Schöpfung sich uns offenbart, was in ihrem Wesen vorhanden ist. Bei Melisse beispielsweise ist es ja der Duft, der dominiert und die schöne Blattform. Bei der Rose hätte man auch gesagt, die Rosenblüte beeindruckt mich durch ihren Duft und durch die Schönheit, Üppigkeit der Blüte.
Ja.
Deswegen werden alle schönen Blüten und alle schön duftenden Pflanzen der Venus unterstellt, der Göttin der Liebe. Und die beiden passen natürlich gut zusammen. Die Göttin der Liebe und das sonnenhafte, königliche Auftreten, das Königliche, was man mit der Sonne verbindet. Ich bin als Persönlichkeit in diesem Leben, bin ich stark und werde gesehen und habe Ausstrahlung, habe Wirkung. Das ist etwas, was man mit den sonnenhaften Mitteln erzeugt. Man kombiniert also auch die Dinge als Idee miteinander. Das ist also eine sehr schöpferische Art von Therapie, basiert auf dem Analogiemodell. Und aber, und das ist wichtig, in der therapeutischen Erfahrung stellt man fest, es stimmt. Und es stimmt so sehr, dass man sagt, wow, das ist ja unglaublich, das ist ja faszinierend, weil ich plötzlich einen völlig neuen Blick da bekomme, weil plötzlich sehe ich die Verwandtschaft von allem zueinander. Ich sehe die Dinge nicht mehr isoliert. Beziehung zwischen allen Phänomenen. Ich sehe plötzlich die Beziehung von einem Johanniskraut zum Gold, weil in ihrem Wesenhaften die beiden etwas miteinander verbindet. Es ist nicht nur die goldene Farbe, sondern wenn ich beim Johanniskraut dran reibe, dann habe ich die rote Farbe des Blutes. Wenn ich Gold auf eine bestimmte Weise zubereite, das nennt man dann aurumpotabile, trinkbares Gold, ist es so rot wie das Johanniskraut.
Ist gut, ja.
Ganz rot. Wie das Blut. Und dementsprechend wirkt es auch nach der alten Vorstellung dann auf mein Blut ein. Als besonderen Saft. Und dieses Blut transportiert ja mehr als nur Stoffe. Dieses Blut ist das alles Verbindende. Dieses Blut, das ist, wenn
Leben.
das Blut in Stocken gerät und nicht mehr fließt, und das liegt am Herzen, Herz und Kreislauf hängen miteinander zusammen, war es das. Ja, und das heißt, das ganze Zusammenwirken dieser kosmologischen Kräfte bewirkt das Leben. Und das Auseinanderfallen dieser kosmischen Kräfte ist das Sterben. Nach der philosophischen Vorstellung geht man dann in eine geistige Welt hinein, um in einen anderen Schöpfungszustand zu kommen, praktisch. Und vielleicht wird man wiedergeboren. Auf jeden Fall ist es definitiv eine Transformation und kein Ende. Ganz wichtig. Es ist kein Ende. Es ist eine Transformation in einen anderen Zustand. Eine alchemistische Umwandlung findet statt. Und was dann daraus wird, da kann man im Leben schon dafür sorgen. Sei, wie gesagt, glücklich, so glücklich, wie du halt irgendwie für dich leben kannst. Schau, dass die dich bedrängenden Komponenten ein bisschen zur Seite gehen. Alles, was das Ganze verdunkeln könnte. Ne? Schau, dass du auch leuchtest. Aber das Problem ist immer, man braucht diesen Kontrast. Du kannst nicht ohne Nacht leben. Du kannst nicht nur im Tag leben. Und deswegen ist dieses Gold-Silber-Prinzip so wichtig, dass du den Tag mit den sonnenhaften Mitteln begehst und die Nacht mit den mondhaften Mitteln. Und das wäre eben das Silber. Silber für die Nacht bei Spannungszuständen, Schlafstörungen, vegetativen Störungen, alles das, was in der Nacht regenerieren wir uns ja auch. Und dieses regenerative Prinzip, das wird durch die lunaren Mittel, durch Silber, mit Baldrian beispielsweise in Kombination dann, auch mit Weißdorn. Weißdorn, Baldrian wäre dann die ideale Kombination, wird auch Melisse könnte man noch dazu tun, aber Rosmarin beispielsweise würde ich nicht reintun, weil Rosmarin
Gerade
brauche ich
eher
für
den
den
Tag, ne?
Tag, um fit zu sein.
Ja, genau. Dann für den Abend eher den Lavendel.
Genau, da wäre dann Lavendel eher fällig. Genau. So kann man aus dieser Ideenwelt heraus kommt man zu einem philosophischen Konzept einer Therapie und ist nicht nur mehr auf den Wirkstoff angewiesen. Und das ist das Leid aller Therapeuten, die diese philosophischen Prinzipien nicht kennen, ablehnen, belächeln, wie auch immer. Die sind dann rein auf Wirkstoffwissenschaft angewiesen, wissen nicht, warum das eine mit dem anderen gut kombinierbar ist. Das ist oft aus der Wirkstoffidee überhaupt nicht erklärbar. Das in Hildegard-Medizin zum Beispiel ist für den Phytopharmakologen grauenvoll, weil er da völlig im Dschungel landet. Aber für den philosophisch orientierten Therapie ist es eine Offenbarung, weil er einfach Zusammenhänge sehen kann. Der große Unterschied.
Es macht schon reich, wenn man diese philosophischen Ideen
Oh ja,
nachvollziehen kann.
definitiv. Da merkt man, warum man das Wort Heilkunst kennt. Kunst.
Ach, Olaf, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter plaudern und philosophieren. Es ist wunderbar, dir zuzuhören. Aber unsere Podcast-Zeit neigt sich leider schon dem Ende. Gibt es denn noch irgendwelche Tipps oder Anregungen, die du jetzt zum Schluss sozusagen noch mitgeben möchtest, was der Mensch für seine Gesundheit beachten sollte, ganz allgemein? Da waren schon viele Tipps dabei, aber gibt es noch einen, der noch raus muss?
Also mehrere Dinge. würde ich schon sagen wollen, also das eine, was jeder für sich tun kann, ist, dass man einmal am Tag einen kleinen Herzenswunsch sich erfüllt.
Sehr
Dem
schöner
sollte
Vorschlag.
immer Zeit sein. Nicht die Pflichten über sich siegen lassen oder die anderen über sich bestimmen lassen. Einen Moment am Tag ganz für sich da sein, ganz für sein Herz da sein. Da vielleicht auch mal die Hand aufs Herz zu legen, sich zu spüren dabei und einfach Danke zu sagen für das Herz, dass es diese große Mühe für mich auf sich nimmt. Es ist auch ein Wesen. Im Herz lebt ein Wesen. Das bin nicht nur dieses Ich, was darüber nachdenkt. Das ist ein größeres Wesen, was dort drin existiert. Die Anbindung an allen, an die Schöpfung. Es ist auch das Leben, das in dir lebt, das in der Kuh lebt, das in der ganzen Welt zu Hause ist. Ja, dann hat man Anteil am Leben als solchen. Also das, sich eben verbunden zu fühlen mit allem durch den Herzschlag. Das kann man auch mit der Atmung dann ergänzen, indem man vielleicht sich in die Natur setzt und sich einfach vorstellt, dass während man selber ausatmet, die Natur einatmet, die Natur atmet aus und ich atme die Natur ein.
Schön.
Und sich dessen bewusst wird, ne, mit dem, wir dämonisieren so sehr Kohlendioxid. Ja, sicher ist das vielleicht ein thematisches Problem, aber wir würden gar nicht existieren, gäbe es kein Kohlendioxid auf dieser Welt. Es gäbe uns
Was?
überhaupt nicht, schlicht und ergreifend. Und die Natur ist massiv darauf angewiesen, dass
Ja.
es gibt. Sonst hätte sie ein großes
Ja,
Problem.
genau. Wir sind da ja ständig im Austausch auch mit der Natur.
Genau, es ist ein ständiger Austausch. Also das Zweite ist dann, dass man doch einfach der Naturerkunde vertrauen sollte, finde ich. Sie hat eine uralte Erfahrung. Und auf diese Erfahrung kann man vertrauen. Und sie folgt nicht nur einer gerade existierenden modernen wissenschaftlicher Torheit, sondern sie ist eine Erfahrungswissenschaft. Und was sich über Jahrtausende bewährt hat, ist heute nicht ohne Wert, sondern ist wertvoll.
Absolut.
Also sich der Natur anzuvertrauen und sie auch anzuwenden. Das ist das Zweite. Und sich vielleicht, wenn jemand mehr wissen möchte über diese Dinge, dass er einfach mal auf unserer Seite von Natura Naturans schaut. Das ist ja die Arbeitsgemeinschaft, die ich mit Margit gegründet habe. Wir haben dort so viele Videos, wir haben dort ganz viele Fachartikel, die man lesen kann, auch zum Herzthema, ganz konkret zum Herzen, ganz, ganz viel, was man lesen kann.
Ja.
Das tut euch nichts. Einfach hingehen, lesen, studieren. Wir vertreten eben auch, klar müssen wir auch von was leben. Also wir bieten auch Kurse an, Ausbildungen an und man kann sich bei uns schulen lassen in diesen Dingen. Man kann auch diese philosophischen Konzepte bei uns lernen. Alles das ist möglich, aber nicht unbedingt nötig. Ja, aber möglich ist es, wer sich also aufraffen möchte. Viele kennen uns ja auch schon so
Ja.
sehr. Unter den Hörern sind viele schon mal bei uns gewesen. Und da bedanke ich mich auch, dass ihr da so viel Vertrauen habt und immer wieder auch mal kommt. Das ist ganz wunderbar. Und wir machen auch Tagungen im größeren Stil und auch sehr kleine Seminare, die sehr intim sind, wo man sehr viel Kontakt zueinander hat, in Präsenz, in Online. Also es ist ein so großes Thema, das muss man auch viel, vielgestaltig abdecken.
Ja, absolut. Ja. Ja, wunderbar. Und wenn man jetzt eben wer mehr wissen möchte und zu euch in die Kurse kommen möchte und diese Artikel auf der Homepage finden möchte, wo muss man denn dann da suchen? Sag nochmal die Homepage bitte für die Zuhörer.
www.natura-naturanz.de.
Sehr gut. Kann man dich
Es
auf
ist
jeden Fall finden und
ein philosophischer Begriff von Spinoza, Natura Naturans. Das ist die Natur erfreut sich an sich selbst. Ist so
ja.
die philosophische Übersetzung, wenn man es möchte.
Auch eine sehr schöne Philosophie. Und wenn man dich und deine Praxis finden möchte, gibt es bestimmt auch noch eine Homepage, die du nennen kannst.
Das ist olaf-rippe.de.
Wunderbar.
Ganz einfach.
Wunderbar. Ja, dann danke ich dir sehr für das Gespräch und ich danke dir auch sehr bei der Gelegenheit für dein Engagement. Du hast sehr, sehr viel Zeit investiert darin, tolle Bücher zu verfassen, die jeder sich zu Gemüte führen kann, wenn er da mehr wissen möchte. Du investierst nach wie vor sehr viel Zeit eben, dein Wissen weiter zu vermitteln. Und ja, dafür auch von mir jetzt schon mal ein dickes Danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
Ja, danke.
Und
Danke.
danke, dass du heute dabei warst, lieber Olaf. Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich sehr fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Ich hoffe, dass Sie auch ein paar spannende Informationen aus unserem Gespräch haben mitnehmen können. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Wenn Sie weitere Infos zu Evolution International finden wollen, zu den Produkten, zu Webinaren, zu weiteren Podcasts und Experten-Talks, dann schauen Sie vorbei auf www.evolution-international.com. Sie können auch unseren Newsletter abonnieren unter evolution-international.com/newsletter. Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch beim nächsten Experten-Talk wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie natürlich kerngesund.